ist wieder mal ein Podcast zum Fall Vinzenz. Nachdem sich die erste Aufregung geleitet hat, möchte ich mich in einer kleinen Einordnung probieren. Schauen wir schnell, wo wir im Verfahren stehen. Am 20. Dezember 2017 hat die Aduno Holding AG eine Strafanzeige erstattet gegen den Pierin Vinzenz und weitere. Es ist dann zu einer Strafuntersuchung gekommen. Am 28. Oktober 2020 hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen 6 Personen. Anfangsjahr 2022 ist es dann zu der Gerichtsverhandlung gekommen vor dem Bezirksgericht Zürich. Das Urteil gefällt wurde ist dann am 11. April 2022. Das Urteil hat man nachher noch schriftlich begründen. Es hat rund 1200 Seiten. Schriftlicher Urteil ist der Parteien Anfang 2023 zugegangen. Es haben dann, so viel mir ist, fast alle Parteien Berufung erhoben, zumindest die Hauptbeschuldigten sowie die Staatsanwaltschaft. Sprich, der Fall ist am Obergericht Zürich vorgelegt worden. Es ist dann der Paukenschlag gekommen, am 25. Januar 2024 mittels einem Beschluss vom Obergericht Zürich, wo die ganze Strafsache wollte zurückweisen an die Staatsanwaltschaft 3. Gegen den Beschluss hat die Staatsanwalt Beschwerde in Strafsachen geführt als Bundesgericht. Beschwerde datiert vom 19. März 2024. Und noch jetzt, mit Urteil vom 17. Februar 2025, hat das Bundesgericht entschieden, die Beschwerde wird gut geheissen. Der Beschluss vom Obergericht vom 25. Januar 2024 wird aufgehoben und die Sache zur Durchführung des Berufungsverfahrens als Obergericht Zürich zurückgewiesen. Jetzt, bevor wir eingehend einmal das Urteil zusammen anschauen, denke ich, macht Sinn, in einem ersten Schritt Beschwerden von der Staatsanwaltschaft durchzugehen. Beschwerde umfasst 65 Seiten, was relativ viel ist. Im ersten Teil geht es ums Formelle. Zuerst äußert sich die Staatsanwaltschaft zum Gegenstand des angefochtenen Beschluss und nachher macht sie eine Übersicht über das Verfahren. Dann immer noch im ersten Teil unter den Formalien diskutiert sie dann Zulässigkeitskriterien. Das ist ein spannender Aspekt, weil Zwischenentscheid, also der Beschluss vom Obergericht ist ein Zwischenentscheid, da gibt es besondere Zulässigkeitskriterien. Eine Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid ist nur in bestimmten Fällen möglich. Sie kann eingeleitet werden, wenn der Entscheid entweder einen nicht wiedergutmachbaren Nachteil verursacht oder wenn Rechtsverweigerung geltend gemacht wird. Die Staatsanwaltschaft führt aus, dass in dem vorliegenden Fall beides zutreffe. Gemäss Rechtsprechung muss ein nicht wiedergutmachbarer Nachteil rechtlicher Natur vorliegen. Die Staatsanwaltschaft sieht jetzt 3 Gründe von so einem Nachteil. Zum einen Verfahrenszögerung und die ganz hohen Zusatzkosten. Es führe zu Kosten in Millionenhöhe für den Staat. Zudem verletzt das Beschleunigungsgebot. Dann wird geltend gemacht das Verjährungsrisiko. Es besteht eine Unsicherheit darüber, ob das erstinstanzliche Urteil wegen einer angeblich untauglichen Anklage als nichtig zu gelten hat, was die Verjährung vom Fall zur Folge hätte. Da gibt es auch frühere Podcasts mit dem Gregi Münch, wo wir uns darüber unterhalten und das eigentlich als Hauptaspekt gesehen für die Frage, ob man oder dass die Staatsanwaltschaft unbedingt hat müssen, das Rechtsmittel des Bundesgerichts ergreifen. Und dann als dritter Grund sieht die Staatsanwaltschaft problematische Weisung von der Gericht an die Staatsanwaltschaft. Also die Staatsanwaltschaft werde mittels dem Beschluss gezwungen, Anweisungen umzusetzen, die sie selbst für falsch erachte. Diese 3 Punkte erfüllen die Voraussetzungen für einen nicht wiedergutmachbaren Nachteil. Die Staatsanwaltschaft leitet namentlich auch dar, dass die Weisung zur sogenannten Verbesserung von der Anklageschrift faktisch zu einer Verschlechterung führe. Sie macht dann da Weisung für Weisung durch und leitet dar, dass man, wenn man das würde umsetzen, würde man der Anforderung vom Anklageprinzip nicht mehr genügen und auch das rechtliche Gehör verletzen. Das ist natürlich formal juristisch eine hochinteressante Diskussion. Was ist eine Verbesserung, was ist eine Verschlechterung, wann genügt man dem Anklageprinzip? Das, was ich jetzt erzählt habe, umfasst ein Drittel der Beschwerden. Wir sind jetzt also bereits bei Seite 20. Dort äußert sich dann die Staatsanwaltschaft zum Umstand von der Rechtsverweigerung. Das werde zusätzlich zum Vorhergesagten gerügt. Da führt es mit Bezug auf den Bundesgerichtsentscheid 148/455 aus, rügt die beschwerdeführende Partei mit hinreichender Begründung eine Rechtsverweigerung, kann auf das Erfordernis des nicht wiedergutzumachenden Nachteils verzichtet werden. Eine Rechtsverweigerung liegt namentlich vor, wenn ein Berufungsgericht im Sinne einer eigentlichen Praxis systematisch Rückweisungsbeschlüsse wegen eines Verfahrensmangels erlässt, der entgegen der gefestigten bundesgerichtlichen Praxis nicht als schwerwiegend bzw. als heilbar zu qualifizieren ist. Also braucht es zuerst einmal frühere Rückweisungen vom Obergericht Zürich ohne schwerwiegende Mängel. Die Staatsanwaltschaft macht sich dann auf die Suche nach denen und sie findet 3 Rückweisungen, respektive 2 Rückweisungen und einen weiteren Fall, wo sie in jüngster Vergangenheit ergangen sind. Es führt dann einen Entscheid aus vom 2021, dann einen Entscheid vom 2020 und führt dann zusätzlich einen Entscheid auf, auch vom 2020, wo zwar das Bundesgericht nicht überprüft hätte, aber auch dort bestehe eigentlich einen heilbaren Mangel durch die entsprechende Strafkammer vom Obergericht Zürich. Es kommt jetzt aus rechtlicher Sicht relativ harter Tobak, nämlich es geht um die Einordnung von dem Vinzenzbeschluss in die Praxis von der Vorinstanz. Da macht die Staatsanwaltschaft geltend, die Vorinstanz habe die von den Parteien vorgebrachte Rückweisungsgründe alle abgelehnt, stattdessen aber auf einen eigenen Rückweisungsgrund erkannt. Also ohne Antrag von keiner von den Parteien. Und dann hat sie auch noch erklärt, dass dieser Grund nicht anfechtbar sei vor Bundesgericht. Also das hat sie quasi gerade vorweggenommen, ein allfälliges Rechtsmittel sei aussichtslos. Für die Staatsanwaltschaft drängt das die Frage auf, ob die Vorinstanz mit dieser Rückweisung vermeiden wollte, sich müsse jetzt mit dem Fall zu beschäftigen. Und sie hätte dafür allenfalls einen Grund gewählt, wo sie eben davon ausgegangen sei, dass Beschwerden ein Bundesgericht nicht zulässig sei. Wenn man nämlich die Gründe anschaut, die Parteien geltend gemacht haben, dann hätte man dort deutlich höhere Chancen gehabt für eine Beschwerde vor Bundesgericht. Dort ist es darum gegangen, um das Akteneinsichtsrecht, die Befangenheit vom Bezirksgericht und die fehlende Übersetzung. Also im Hintergrund schimmert natürlich durch, dass da die Vorinstanz, also das Obergericht, eine taktische Rückweisung vorgenommen hätte. Und zu dem Schluss verleitet hat wahrscheinlich der Umstand, dass das Obergericht quasi vorwegnehmend sich zu einer Zulässigkeit von einer Beschwerde in Strafsache äußert. Also man kann durchaus verstehen, dass man das als verräterisch liest. Es ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf, wenn man am Obergericht vorwirft, es hat da eine taktische Rückweisung vorgenommen, um unmittelbare direkte Auseinandersetzung in der Sache zu vermeiden. Es liest sich dann auch wie ein Krimi. Also wirklich, es ist aus prozessualer Sicht, das klingt das vielleicht super nerdig, aber es ist dann hochspannend, wenn jetzt da die Staatsanwaltschaft sich zum konstruierten Charakter von der Rückweisungsgründen äußert. Geltend gemacht wird, die Vorinstanz habe über ein Jahr gebraucht, um die angebliche Unbrauchbarkeit von der Anklageschrift festzustellen. Dabei hätte so eine Prüfung unmittelbar, also gerade bei Erhalt der Akten, passieren müssen. Selbst in komplexen Fällen müsse das innerhalb von 3 Monaten geschehen. Die Vorinstanz habe also bei einer ersten Sichtung keine solche gravierende Mängel erkannt. Das ist dann der Umkehrschluss. Vielmehr habe die Vorinstanz zu einer mehrwöchigen Hauptverhandlung im Sommer 2024 vorgeladen. Also in der ersten Sichtung sehen wir davon ausgegangen, dass die Anklageschrift genüge. Jetzt, wenn man so spät käme und das zurückweise, sei das sehr fragwürdig. Ein weiteres Indiz für den konstruierten Charakter sieht es nachher darin, dass keiner von den Parteien vor Obergericht den entsprechenden Punkt, nämlich die Verletzung des Anklageprinzips, gerügt hätte. Kritik an der Anklageschrift hätten auch nur die Verteidigungen der Beschuldigten 2 und 3 geäussert und nur der Verteidiger des Beschuldigten 3 hätte bemängelt, dass die Anklageschrift zu lang und zu unverständlich sei. Das Bezirksgericht hätte sich zu dieser Kritik im Urteil auch geäussert. Das Obergericht hat es jetzt unterlassen, die Entgegnung vom Bezirksgericht Zürich auf diese Kritik auszuwerten. Stattdessen hat sie einfach einzelne Fragmente aus dem Zusammenhang gerissen und sinnentstellt zitiert. Es sei ihr darum auch eine offensichtliche, unrichtige Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen. Es werden dann die Erwägungen vom Bezirksgericht Zürich wiedergegeben, dann geltend gemacht. Das sei also ganz und gar nicht so, dass sich das Bezirksgericht nicht differenziert und kritisch mit der Tauglichkeit von der Anklageschrift auseinandergesetzt hätte. Und dann bringt die Staatsanwaltschaft vor, inwiefern die Vorinstanz, also das Obergericht Zürich, das Bezirksgericht unsachgemäß und verzerrt zitiere. Die Staatsanwaltschaft macht dann geltend, das Obergericht berüfe sich aufs Bezirksgericht, wo auch schon festgestellt habe, dass die Anklage den Detaillierungsgrad augenscheinlich bei weitem sprenge. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann aber im Urteil vom Bezirksgericht auf die Suche gemacht nach dem Zitat und nicht gefunden. Ein solches Zitat sucht man auf Seite 106 des bezirksgerichtlichen Urteils vergeben. Die Feststellungen der Vorinstanz in diesem Zusammenhang sind mithin aktenwidrig. Es gibt doch da das Sprichwort, die Hoffnung ist die Mutter des Gedankens. Also wenn du dann natürlich dich explizit auf die Suche machst nach diesen Rückweisungsgründen, nach Gründen für eine Rückweisung, dann liest ich unter Umständen Sachen halt auch im Hinblick auf deinen Wunsch. Auch das wirkt natürlich reichlich verräterisch. Wenn denn das so zutrifft, wie das dort die Staatsanwaltschaft ausführt. Tendenziös sei es vor obergerichtlichem Beschluss auch mit einer Klammerbemerkung, wo es sich wieder auf das Bezirksgericht berufe, wo von teilweise pauschalen Vorwürfen rede, wo dort die Staatsanwaltschaft gegen die beschuldigte Person erhoben hätte. Also gewisse Vorwürfe hat das Bezirksgericht für zu pauschal angeschaut und hat sie darum konsequent von diesen Anklagepunkten freigesprochen. Dazu äußert sich jetzt die Staatsanwaltschaft wie folgt: Es ist unmöglich, mit einem Freispruch das Anklageprinzip zu verletzen. Vielmehr zeigt dieses Beispiel, dass das Bezirksgericht sich nicht vor einem Freispruch scheute, wenn es durch kritische Prüfung zur Auffassung gelangte, dass der Sachverhalt in der Anklageschrift nicht hinreichend umschrieben sei. Ebenso zeigt dieses Beispiel, wie wichtig die detaillierte Darstellung des Anklagesachverhaltes ist, an der die Vorinstanz Anstoß nahm. Also die Staatsanwaltschaft sieht mit anderen Worten selber auch, dass da am Anklageprinzip nicht genügt hat und versteht darum auch den Freispruch in diesem Punkt. Also wenn es zutreffen sollte, dass das Obergericht ausgerechnet diesen Punkt als problematisch darstellt, wo das Bezirksgericht auf Basis von einer klaren Prüfung dann entschieden hat, dass es eben am Anklageprinzip nicht genügt und darum konsequenterweise freigesprochen hat, dann wirkt das natürlich wiederum sehr widersprüchlich. Also man kann sich dann, wenn das zutrifft, ich habe jetzt das Urteil nicht mehr nochmal nachgelesen, aber dann versteht man natürlich, dass der Eindruck entsteht, dass da Vorinstand ein Argument konstruiert, weil es einfach unbedingt den Fall vom Tisch haben will. Also es versucht da eine rechtliche Bewertung mit Umständen zu stützen, ohne sich ausreichend mit der Substanz der erstinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Das ist auch etwas, was auf Seite der Verteidigung sehr oft zu Kritik Anlass führt, dass man einfach findet, man tut vor allem mit der Substanz der Ausführungen der Verteidigung sich zu wenig auseinandersetzen. Es ist aber schön zu lesen, dass sich dort die Staatsanwaltschaft auch mal über den Punkt stößt. Wir sind jetzt in der Hälfte von dieser Beschwerde auf Seite 30 und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft 3 aufs Materielle zu reden. Zuerst geht es um die Frage, ist das Anklageprinzip wirklich verletzt? Die Vorinstanz, also das Obergericht, hat im Beschluss festgehalten, der Detaillierungsgrad der Anklageschrift sei zu hoch, die Anklage sei wiederholend, die Anklage habe nicht relevante Ereignisse, Vorgeschichte und Hintergrundinformationen, die Anklageschrift sei stellenweise unnötig ausschweifend, die angeklagten Delikte seien unbestimmt und seien aus der Anklage herauszählen, die Vorwürfe seien teilweise sehr pauschal, gewisse rechtliche Zuordnungen sind außerhalb der prozessualen Vorgaben. Also ist dann die Frage, ob man da ein kleines Plädoyer vorab haltet. Die rechtliche Zuordnung in über 70 Seiten sei jetzt lang. Dann die rechtliche Zuordnung hat Wiederholungen vom Sachverhalt, wobei drin der Sachverhalt teilweise ergänzt werde. Und dann seien die rechtlichen Zuordnungen, seien rechtliche Erörterungen, wo nicht in eine Anklage gehörende, sondern im Parteivortrag. Die Staatsanwaltschaft geht dann die einzelnen Gründe im Detail durch. Als weiterer materieller Rügepunkt ist dann der Artikel 68 StPO in Diskussion, nämlich die Verletzung betreffend Übersetzungen. Artikel 68 Absatz 2 von der StPO sei verletzt, weil es gibt keinen zwingenden Anspruch auf Übersetzung von der Anklageschrift. Der Übersetzungsanspruch von der Beschwerdegegner, also von der beschuldigten Person, sei anderweitig gewahrt worden und der Beschwerdegegner habe im Übrigen die Anklage verstanden und auf eine Übersetzung von der Anklageschrift anlässlich von der Hauptverhandlung verzichtet. Nach Ansicht von der Staatsanwaltschaft ist das Übersetzungsrecht nicht abstrakt, sondern aufgrund von der effektiven Bedürfnisse und der konkreten Umstände vom Einzelfall zu würdigen. Also es besteht nicht einfach zwingend ein Anspruch auf eine vollständige Übersetzung. Nachher wird geltend gemacht, dass der Übersetzungsanspruch gewahrt worden sei, weil eben der Beschwerdegegner durchaus passabel Deutsch könne. Er habe dann auch regelmässig in der Einvernahme darauf verzichtet, dass man ihm alle Fragen ins Französische übersetze, sondern er habe im Einzelfall jeweils signalisiert, wenn er eine Übersetzung braucht hätte. Auch sehe ich immer in den Akten, dass der Beschwerdegegner auf Deutsch korrespondiert hätte. Also er hätte auch bei komplexen Transaktionsgesprächen in Deutsch kommuniziert. Überhaupt ist natürlich der Anwendungsbereich von jetzt Artikel 68 StPO wahrscheinlich neu auszulegen, weil in Zeiten von KI kann man, also sage jetzt ich, das steht jetzt nicht in den Beschwerden, aber in Zeiten von KI fällt es einem ja auch viel leichter, können, Sachen zu übersetzen. Und zwar auf einem passablen Niveau. Das ist natürlich etwas anderes als früher mit dem Wörterbuch, wo die Wort für Wort und dann hat sich der gesamte Sinngehalt vielleicht dann gleich nicht erschlossen. Gerade bei juristischen Texten. Da kommt aber jetzt auch wieder dazu, dass es sich bei dem Beschwerdegegner um einen Jurist handelt. Wo ich der Staatsanwaltschaft nicht ganz folge, ist, wenn sie sagt, der Beschuldigte habe gefestigt die Deutschkenntnis mindestens auf Maturitätsniveau. Also bei Gost das lange glaube nicht, um eine Nachlageschrift zu verstehen. Zumindest auf dem Maturitätsniveau, wo ich meine französische Matur abgelegt habe. Juristische Texte, das sind dann nochmal ganz andere Worte. Und selbst in Deutsch ist es ja sehr schwer verständlich. Dann war es so, was der Marc-Jean Richard oft macht. Er hat vor der Schlusseinvernahme, der Sinn von der Schlusseinvernahme ist ja die Wahrung vom rechtlichen Gehör, also dass du dich zu diesen Schluss vorhält, wo man am Gericht vorlegt, kannst äußern. Und dort war es so, dass er das den beschuldigten Personen respektive den Rechtsvertreter vorab geschickt hat. Also die haben dann wie Zeit gehabt, das zusammen besprechen, sich vorbereiten und dann dazu Stellung zu nehmen. Also grundsätzlich würde man dann meinen, dass bei dieser Vorgehensweise natürlich sofort müsste intervenieren, wenn man das nicht versteht. Jetzt im vorliegenden Fall war es so, dass die Anklageentwürfe, das ist ja nicht die Anklageschrift, aber der Entwurf von der Anklageschrift, wie sie dann in der Schlussvorhalt gekommen ist, französisch übersetzt hat, bevor man es geschickt hat. Und die Schlussinvernahme hat dann auch noch in Anwesenheit von einem Dolmetscher stattgefunden. Also das immer gemäss Ausführungen von der Staatsanwaltschaft. Jetzt hat es natürlich gewisse Änderungen gegeben vom Rahmen von diesen Schlussvorhalten nachher in der Schlussredaktion in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft stellt jetzt dar, dass das aber nichts Wesentliches gewesen ist und darum das Recht auf Übersetzung nicht tangiere. Es wird dann diskutiert, die Hauptverhandlung an sich, dass dort die beschuldigte Person keine Übersetzung von der Anklageschrift verlangt hätte, vielmehr erklärt hätte, dass er sie verstehe und auch die Verteidigung hätte keine Übersetzung verlangt. Wobei, ich hätte ja dann gesehen, wie man die 74 Seiten Anklageschrift oder wie viele Seiten sind, dort übersetzt hätte. Und im Übrigen, das ist natürlich dann viel zu spät. Also wie willst du dich gut können verteidigen, wenn du erst am Tag 1, also der Hauptverhandlungstag 1, eine Übersetzung würdest bekommen? Die Frage dann, möchten Sie, dass man Ihnen die Anklageschrift nochmal vorliest, ist dann auch eher nochmal so ein formal leerer Akt im Rahmen am Anfang der Hauptverhandlung. Und es zeigt die Bedeutung von einer Schlusseinvernahme vor allem bei fremdsprachigen beschuldigten Personen. Ich äußere jetzt das, weil es ist nicht zwingend, dass so eine Schlusseinvernahme jeweils durchgeführt wird. Dann in einem dritten Punkt wird die Verletzung von Artikel 409 StPO diskutiert. Das ist die Frage, ob der Mangel anlässlich der Hauptverhandlung heilbar gewesen wäre. Das ist die Frage, ob die geltend gemachten Mängel nicht anlässlich der Hauptverhandlung hätten können geheilt werden. Das ist natürlich ein Unding aus Sicht der Verteidigung, dass man das soll im Rahmen einer Hauptverhandlung an dieser Anklageschrift können umbasteln. Bundesgericht sagt dazu, die Anklageschrift könne in Anwendung von Artikel 379 in Verbindung mit 329 Absatz 2 und Artikel 333 Absatz 1 StPO auch noch in der Berufungsverhandlung ergänzt, berichtigt oder sogar geändert werden. Also sogar auf zweitinstanzlicher Ebene kannst du noch rumbasteln, obwohl ja in erster Instanz über das Papier, über die Anklageschrift bereits befunden hat. Das ist mithin eine sehr heikle Frage, weil eben ein Instanzenverlust kann damit einhergehen. Und ich glaube, es ist allen klar, dass das nur mit grösster Zurückhaltung Sachen vor Gericht geheilt werden können. Weil, und das ist ein weiterer Punkt, das vermischt natürlich die Rolle von der Anklägerin von der Staatsanwaltschaft mit der vom Gericht. Und wenn du natürlich als Gericht allzu sehr in die Anklageschrift mit Weisungen versuchst einzuwirken, stellt sich natürlich nachher die Frage von der hinreichenden Unabhängigkeit. Das ist es gewesen, das ist die Beschwerde. Sie ist in einem sehr sachlichen Ton gehalten, in einem ausgezeichneten Deutsch. Es liest sich ring und es liest sich sehr spannend. Also in dem Fall stört es jetzt überhaupt nicht, dass es 66 Seiten umfasst. Also es ist auch überhaupt keine Redundanz feststellen. Also es hat nichts Überflüssiges drin, nichts wird doppelt und dreifach gesagt. Die Argumentationslinie ist sehr schlüssig aufgebaut. Also eine sensationell gute Beschwerde in Strafsache. Auch überhaupt nicht der Zweihänder auspackt, wie es im Tagitz-Lesen war, sondern hart in der Sache, stellt sehr unbequeme Fragen, aber letztlich in der Sprache sehr, sehr, sehr sachlich. Und von dem Hintergrund wird jetzt sehr spannend sein, den Entscheid vom Bundesgericht zu lesen. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.